es ist eine Spannung da. Also es ist etwas, was ein bisschen irritieren kann. Ich merke aber für mich, dass es für mich überhaupt kein Widerspruch ist. Denn ich spüre, dass meine spirituelle Heimat ist die katholische Kirche. Ich würde auch sagen, meine Theologie ist die katholische Kirche. Der Ort, an dem ich gerne glauben und leben möchte, ist die katholische Kirche. Und ich bin eben auch Feministin. Und ich sehe innerhalb der katholischen Kirche ganz viele andere Frauen und auch Männer, die auch feministisch sind und die selbst auch die gleichen Vorstellungen und Verständnisse und auch Erfahrungen haben, die sie mit Gott zusammenbringen und sich da eben als Feministen und als Katholiken bezeichnen. Und da merke ich, dass es für mich eben einfach kein Widerspruch ist. Und ich merke auch immer wieder, dass wenn ich das Menschen erkläre und die sich so auf meine Perspektive auch einlassen, das auch etwas ist, was Menschen verstehen können.
Herzlich willkommen hier bei Himmelklar, eurem katholischen Podcast, heute mit einer jungen Frau, die von sich sagt, ich bin Feministin und katholische Seelsorgerin und das passt voll gut zusammen. Warum sie das glaubt, das erzählen wir heute. Ich bin Host Hilde Regenieter und ich bin gespannt, wie sich das für Lisa Quarch anfühlt, dass sie seit Jahresbeginn als erste Frau überhaupt die geistliche Leitung beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend, beim BDKJ, übernommen hat. Lisa, herzlich willkommen. Toll, dass du hier bist bei Himmelklar heute.
Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, du nennst dich selbst eine progressive Christin, eine progressive Katholikin. Was genau heißt denn das?
Also ich benutze tatsächlich lieber den Begriff, dass ich Feministin und Katholikin und Feministin und Christin bin. Ich finde den Progressivbegriff, also so Dinge können sich auch immer mal verändern. Und ich habe den früher relativ viel benutzt. Ich muss sagen, ich finde ihn im Moment nicht so unglaublich hilfreich, weil ich immer wieder merke, dass alle Menschen, die diesen Begriff benutzen, ganz unterschiedliche Dinge damit meinen. Und ich würde mich eigentlich auch als eine Person bezeichnen, die auch sehr viel Wert darauf legt, auch so die ganze Kirchengeschichte irgendwie auch mit einzufließen in die Arbeit, die ich jetzt heute mache. Und deswegen finde ich eigentlich den Begriff Feministin, dass ich einfach Feministin und Christin bin, ein bisschen passender.
Auf die Feministin kommen wir gleich natürlich noch ausführlich zu sprechen, aber auf jeden Fall sagst du, dass du das Christentum nur emanzipatorisch denken kannst. Ganz wichtiger Punkt. Kannst du das mal konkret machen?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mir so die ganze Geschichte von Gott mit der Menschheit anschaue, wenn ich anfange bei der Schöpfungsgeschichte und dann mir die Geschichte vom Volk Gottes in Israel und die Befreiung da draus und die ganze Geschichte des Volk Gottes mit Gott und dann auch die ganzen Geschichten um Jesus herum und dann die Auferstehung von Jesus anschaue, dann sehe ich eine Geschichte der Befreiung. Also ich interpretiere das so und verstehe das so, dass Gott möchte, dass wir immer freier werden, dass wir wir selbst sein können, dass wir zu der Person werden können, wie Gott uns gedacht hat. Und das heißt für mich frei sein. Und das ist für mich emanzipatorisch und das ist für mich auch feministisch.
Und wir, das sind wir alle.
Ja.
Du selbst hast Theologie studiert und dann in deiner ersten Stelle, ich hoffe, das stimmt, sonst korrigierst du mich, als Pastoralreferentin im Bistum Limburg gearbeitet.
Das ist richtig.
Und da hast du dich ganz viel um digitale Glaubenskommunikation gekümmert. Sperriger Begriff, den wir gleich auch ein bisschen auflösen wollen. Du bist, so erlebe ich dich jetzt, eine selbstbewusste, eine reflektierte junge Frau. Du bist, das darf ich sagen, 29 Jahre alt.
Das ist richtig.
Und du betonst eben immer wieder gern und öffentlich, hast jetzt gerade schon getan, dass du dich als Feministin siehst. Wie passt das jetzt zur katholischen Kirche, einer Institution, die bis heute die Schlüsselpositionen, die eigentlichen Entscheidungspositionen ausschließlich an Männer vergibt?
Ich würde noch einmal ganz kurz auf meine erste Berufserfahrung eingehen, weil es stimmt, dass ich in dem Bereich digitale Glaubenskommunikation gearbeitet habe, aber ich habe auch in einer Gemeinde gearbeitet. Also ich hatte 2 50% Stellen und habe in einer Gemeinde einfach in Frankfurt gearbeitet und da das gemacht, was man so in einer Gemeinde macht, also Firmenkurs, beerdigt, Gottesdienst gehalten, all diese Dinge und mit den anderen 50% digitale Glaubenskommunikation gemacht. Ja, und jetzt Feministin und Katholikin. Es ist natürlich etwas, was ich immer wieder merke, dass wenn ich das Menschen sage, dass die erstmal mit ein bisschen Irritation reagieren. Und das kann ich auch gut verstehen, weil es ist eine Spannung da. Also es ist etwas, was ein bisschen irritieren kann. Ich merke aber für mich, dass es für mich überhaupt kein Widerspruch ist. Denn ich spüre, dass meine spirituelle Heimat ist die katholische Kirche. Ich würde auch sagen, meine Theologie ist die katholische Kirche. Der Ort, an dem ich gerne glauben und leben möchte, ist die katholische Kirche. Und ich bin eben auch Feministin. Und ich sehe innerhalb der katholischen Kirche ganz viele andere Frauen und auch Männer, die auch feministisch sind und die selbst auch die gleichen Vorstellungen und Verständnisse und auch Erfahrungen haben, die sie mit Gott zusammenbringen und sich da eben als Feministen und als Katholiken bezeichnen. Und da merke ich, dass es für mich eben einfach kein Widerspruch ist. Und ich merke auch immer wieder, dass wenn ich das Menschen erkläre, erkläre und die sich so auf meine Perspektive auch einlassen, dass auch etwas ist, was Menschen verstehen können.
Jetzt gibt es natürlich auf der anderen Seite schon eine ganze Reihe, gerade auch junger Frauen, die der katholischen Kirche den Rücken kehren, gekehrt haben, darüber nachdenken, einfach weil sie sich nicht gesehen, nicht berücksichtigt und schon gar nicht ernst genommen fühlen. Kannst du die verstehen?
Ja, natürlich kann ich die verstehen. Also ich glaube auch, dass es so ist, wenn ein komplexes System wie die katholische Kirche, was es ja ist, sich verändern muss, und ich glaube, dass sich das verändern sollte, dann braucht es, glaube ich, Menschen, die gehen, die Druck auslösen, dass es tatsächlich auch Veränderung braucht, und es braucht auch Menschen, die bleiben. Und ich habe mich eben dafür entschieden, dass ich eine von denen sein möchte, die bleibt. Ich kann aber auch jede Person verstehen, die sagt, für mich ist es nicht der richtige Ort, weil es vielleicht Verletzungen gab, weil es Verletzungen gibt, weil sie das Gefühl haben, in eben diesem System, wo es natürlich strukturelle Diskriminierungen von Frauen oder von queeren Personen auch gibt, sie das Gefühl haben, das ist nicht der Ort, an dem ich glauben und leben kann, nicht der Ort, der mich freier macht. Und dann, glaube ich, kann es für eine Person einfach auch die richtige Entscheidung sein, zu sagen, ich möchte gerne an einem anderen Ort sein, an einem anderen Ort glauben oder vielleicht eben auch nicht glauben, sodass ich da frei sein kann.
Du hast aber gerade ja schon gesagt, für mich ist aber die katholische Kirche der Ort, das ist meine Theologie, das ist meine Spiritualität. Kannst du das ein bisschen genauer sagen? Was ist deine katholische Spiritualität? Ja. Was verstehst du darunter?
Ja, also ich bin zum Beispiel eine Person, mir sind die 7 Sakramente total wichtig. Also ich gehe auch sehr gern zur Messe. Es ist etwas, aus dem ich ganz viel Kraft rausschöpfen kann. Mir sind auch so in meinem Glauben und auch in meinem ganzen Leben sind mir Rituale so sehr wichtig. Also ich habe im Leben, jeder Tag ist ein bisschen anders und ich mag das total gerne. Aber so Rituale zu haben, und das sind für mich eben Rituale aus meiner Glaubenspraxis heraus, gibt mir ganz viel Kraft und ich kann mich darin sehr zu Hause fühlen und ich kann da drin auch Gott sehr gut begegnen. Und das sind für mich eben zum Beispiel die Sakramente, die ja auch das Leben so in einer Form strukturieren. Aber das sind zum Beispiel auch so Dinge wie, dass es mir in meiner Spiritualität oder auch in meiner Theologie eben total wichtig ist und etwas ist, was ich an der katholischen Theologie sehr schätze, dass es neben der Bibel noch andere Erkenntnisorte über Gott gibt und die auch auf dem gleichen Rang stehen wie die Bibel. Also, dass es eben nicht ist, es gibt die Bibel und daraus leiten wir alles, was wir an Glaubensthemen oder auch Erkenntnissen über Gott haben, ab, sondern es gibt eben die Bibel, es gibt die Kirchengeschichte und es gibt das Lehramt, also die Auslegung der Bibel. Und das sind Dinge, wo ich merke, das ist etwas, was mir in meinem Glauben total wichtig ist, weil ich immer wieder spüre, ich treffe Gott auch an ganz vielen unterschiedlichen Orten. Und ich treffe Gott auch in der Bibel und es ist ein ganz wichtiger Teil auch meines Glaubenslebens, aber eben auch in so spirituellen Praxen, die sich zum Beispiel aus der Kirchengeschichte heraus ergeben. Ich habe ja in St. Georgen studiert, das heißt an einer Jesuitenhochschule, und ich bin ganz eng in Kontakt gekommen so mit der Spiritualität von Ignatius von Loyola, in der Spiritualität der Jesuiten. Und für mich sind die Exerzitien zum Beispiel etwas, was mir total wichtig ist. Das heißt, dass ich so einmal im Jahr immer in ein Kloster, am liebsten irgendwo im Wald fahre und mein Handy ausmache und gar keinen Input von außen habe, sondern einfach nur in der stille Zeit mit Gott verbringe. Und das ist etwas, aus dem ich auch so das ganze Jahr über Energie rausziehe.
Im vergangenen Herbst, da bist du in ein katholisches Spitzenamt gewählt worden und hast am 1. Januar die geistliche Leitung beim BDKJ übernommen, beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Und das war etwas Besonderes, denn du bist als allererste Frau in diese Position gewählt worden. Warum ist das eigentlich so gewesen?
Vorher war es ein Amt, was Priestern vorbehalten war. Und während der letzten Amtszeit von meinem Vorgänger ist aber die Satzung so geändert worden, dass es eben auch Personen drauf gewählt werden konnten, die nicht Priester sind, also auch Frauen. Und das ist dann passiert und ich habe kandidiert und bin gewählt worden. So ist es dazu gekommen.
Das müssen wir nochmal erklären. Bevor du dich überhaupt zur Wahl stellen konntest, musste die Deutsche Bischofskonferenz zustimmen.
Ja.
Dass sie das nicht automatisch tut, das hat der Fall Viola Kohlberger gezeigt. Müssen wir nochmal erklären. Das war der Fall einer wirklich hochqualifizierten jungen Frau, die 2024 war es, glaube ich, für ein hochrangiges Amt bei den Pfadfindern kandidieren wollte und dann nicht durfte, weil die Bischöfe gesagt haben, nee, nicht mit uns. Wie hat sich das jetzt angefühlt für dich, dass all diese deutlich älteren Männer da über deine Person entscheiden sollten?
Ja, es ist natürlich etwas, wo ich so gemerkt habe, dass ich da schon auch nervös vor war, weil ich natürlich nicht genau weiß, wie auch so eine, also wir wissen ja auch bis heute nicht so genau, was das eigentlich war bei Viola, warum sie da keine Mehrheit gefunden hat. Und das ist eben auch so etwas, was, glaube ich, mich dann auch so ein bisschen nervös gemacht hat, dass ich das Gefühl hatte, es ist nicht so ganz transparent. Also selbst wenn ich keine Mehrheit finden sollte, wüsste ich gar nicht genau, warum eigentlich nicht, weil ich auch nicht da war. Also es gab keinen Moment, wo ich mich jetzt so vorstellen konnte vor der Bischofskonferenz. Präsenz und vielleicht auch beantworten könnte oder vielleicht auch Zweifel, die vielleicht auch da welche von den Bischöfen haben, auch hätte beseitigen können oder nicht. Und dann war ich schon nervös. Gleichzeitig habe ich mir aber auch nicht wirklich Sorgen gemacht. Also ich hatte schon ein Gefühl, auch so aus meinen Gesprächen, die ich vorher hatte mit einigen von den Bischöfen, zum Beispiel ja mit dem Jugendbischof, mit Jugendbischof Wirbe, mit dem ich ja vorher auch ein längeres Gespräch hatte und der dann ja auch mich vorgestellt hat und ich auch mit anderen Bischöfen irgendwie schon mal Kontakt hatte und ich da so das Gefühl hatte, ich glaube eigentlich, dass meine Person oder auch die Art und Weise, wie ich auch so katholisch sein und auch diesen Beruf irgendwie auch so repräsentiere, dass das etwas ist, wo ich glaube eigentlich gedacht habe, okay, es ist wahrscheinlich ein bisschen unstrittig. Natürlich habe ich gedacht, es kann natürlich sein, dass es irgendwie Personen auch gibt. So, man muss mich einmal googeln und findet irgendwie den Begriff Feministin oder auch auf Instagram sein oder
steht
so.
Steht nicht jeder der Bischöfe drauf, ne?
Ja, genau. So, also das ist natürlich sowas, wo natürlich eine gewisse Unsicherheit irgendwie auch da geblieben ist. Trotzdem habe ich eigentlich auch darauf vertraut, dass das schon irgendwie gut gehen wird und ist es ja zum Glück auch.
Ist es? Die Bischöfe haben zugestimmt. Du hast gesagt, eigentlich hast du auch nicht richtig damit gerechnet, dass sie es nicht tun würden. Hattest du einen Plan B?
Ja, also mein Plan B wäre gewesen, in meinem Beruf zu bleiben. Also ich habe sehr gerne als Pastoralreferentin in Bistum Limburg gearbeitet. Ich bin da nicht weggegangen, weil ich irgendwie gerne da weg wollte, sondern ich bin da weggegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte gerne das ausprobieren und dem gerne eine Chance geben und möchte gerne da so auch meine nächsten Jahre rein investieren. Aber wenn das nicht geklappt hätte, dann hätte ich sehr gerne weiter im Bistum Limburg gearbeitet, hätte gerne weiter auch digitale Glaubenskommunikation gemacht und hätte auch sehr gerne weiter in der Gemeinde gearbeitet, in der ich gearbeitet habe. Liebe Grüße nach Frankfurt an der Stelle.
Aber als klar war, nee, ja, ich mache das jetzt, ich werde das wirklich. Wie war das für dich?
Klar war das natürlich auch erst nach meiner Wahl. Also erstmal haben die Bischöfe zugestimmt, aber da musste ja der Verband sich auch noch dafür entscheiden. Ich habe mich sehr gefreut. Also ich muss sagen, ich war auf jeden Fall vor der Wahl im MediKJ nervöser, als ich dann war vor der Wahl der Bischöfe. Und als es dann abgestimmt wurde und ich gesehen habe, okay, ich bin gewählt worden, ich bin auch mit einer sehr großen Mehrheit gewählt worden und irgendwie ist auch so, also es gibt da ja auch so eine Personalbefragung, das heißt, wo ich viele Fragen beantwortet habe und ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich glaube, dass ich viele Fragen irgendwie so beantworten konnte, dass sich der Verband das vorstellen kann, war ich erstens sehr erleichtert und habe mich sehr gefreut und empfinde das auch als eine total große Ehre, dass der Verband mir das zugetraut hat und sich das irgendwie auch gewünscht hat, dass ich das da jetzt als erste Frau und dann auch noch als eine junge Frau und auch ja als eine Frau ohne super viel Verbandserfahrung, muss man auch dazu sagen, das zugetraut hat und ich das machen darf.
Was für Reaktionen hast du bekommen? Die interessanteren sind natürlich vielleicht auch die von Seiten, die gesagt haben, Frau, in dem Amt ist das so gut.
Also ich habe aus den Verbandsstrukturen, also aus den Jugendverbänden, aus den Diözesanverbänden des BDKJs nur positive Reaktionen bekommen. Ich habe natürlich auch negative Reaktionen bekommen, die waren aber nicht von Menschen aus den Verbänden. Jedenfalls haben sie sich dadurch nicht zu erkennen gegeben, sondern das waren Facebook-Kommentare, Instagram-Kommentare, auch so ein paar Instagram-Nachrichten, auch so ein paar E-Mails von Leuten, die mir geschickt haben, für die das, ich würde es mal formulieren, eine sehr große Herausforderung ist und die das sehr, sehr kritisch gesehen haben. Aber damit habe ich gerechnet, in so einer Form irgendwie auch so Kritik, gerade eben auch digital Kritik zu bekommen, ist für mich auch nichts Neues, weil ich ja Instagram und TikTok mache und wenn man als junge Frau irgendwas mit Feminismus im Internet macht, ist man das leider auch gewohnt, auch von christlicher Perspektive aus gewohnt und deswegen hat das nicht so super viel mit mir gemacht. Es hätte total viel mit mir gemacht, wenn ich so gemerkt hätte, dass es in den Verbandsstrukturen irgendwie vielleicht auch einzelne Verbände gibt, die sagen, eigentlich können wir uns das nicht vorstellen. Das wäre für mich was ganz anderes gewesen. Das würde mich jetzt immer noch sehr beschäftigen, auch wenn es jetzt passiert wäre und ich würde da auch dann sehr aktiv auch probieren, in ein Gespräch reinzugehen. Das war jetzt aber bei diesen Personen nicht der Fall, deswegen ist es so.
Du selbst warst schon als Kind und Jugendliche in der katholischen Jugendarbeit aktiv. Für alle, die diesen Hintergrund jetzt nicht haben, was ist denn überhaupt eine geistliche Leitung beim katholischen Jugendverband? Was macht der oder die?
Genau, ich war in der Jugendarbeit aktiv, allerdings nicht so ganz stark in der Jugendverbandsarbeit. Also ich bin zwar, seit ich 16 bin, KJG-Mitglied und habe da auch so gerade als Jugendliche, ich habe da Ferienfahrten mitgemacht und Erstkommunion-Wochenenden und was man da irgendwie alles so machen kann. Allerdings hatte ich noch nie ein Amt in einem Jugendverband und auch die Strukturen auf Bundesebene waren für mich jetzt auch was Neues und was ich mich erst dann eben natürlich vor der Wahl irgendwie auch reingearbeitet habe. Und es ist auch so, dass was genau geistliche Leitung ist, und wie ich das auslebe, auch etwas ist, wo ich sagen würde, das ist auch ein dauerhafter Prozess, wo ich auch immer noch dabei bin, das für mich rauszufinden. Und ich glaube auch, dass es ganz gut ist, wenn das nicht komplett endet. Ich bin da auch in total viel Austausch mit anderen geistlichen Leitungen aus den anderen Jugendverbänden, aus den Diözesanverbänden. Und ich glaube, ich könnte es für mich so formulieren, dass ich bin erstmal einfach Teil des Bundesvorstandes, also mit den gleichen Rechten und Pflichten. Und ich übernehme auch Aufgaben, die jetzt nicht explizite Aufgaben der geistlichen Leitung sind, sondern eben auch der politischen Interessenvertretungen, die wir machen. Ich bin aber eben dann bei unseren Veranstaltungen, bin ich auch für die Gottesdienste zuständig. Ich bin eben dann auch für so Dinge zuständig, die dann sowas sind wie nochmal irgendwie Kontakt zur Bischofskonferenz, zu unserem Weihbischof, eben zu unserem dem Jugendbischof, zum Weihbischof Fübbe, und nehme da eben nochmal so Dinge wahr, die eben explizit so auch nochmal den Kontakt so zur ganzen katholischen Kirche haben. Und dann verstehe ich mich auch eben auch einfach nochmal so, dass ich durch eben auch die Ausbildung, die ich jetzt mitbringe, als Theologin, als Pastoralreferentin, auch immer wieder so die Frage nach Gott so wach halten möchte. Also, dass ich das immer wieder einbringe und auch immer wieder formuliere, dass eben auch die politischen Überzeugungen, die ich habe oder eben die wir auch als BDKJ haben, aus unserer christlichen Überzeugung, aus unserer katholischen Überzeugung herauskommen und dass das kein Widerspruch ist, sondern beides zusammen funktioniert. Und das sind so Dinge, wo ich merke, das möchte ich gerne irgendwie auch immer wieder so auch als Person so dafür stehen. Das ist kein Widerspruch, sondern wir sind politisch engagiert, wir sind politisch, aber wir sind eben auch katholisch, und wie das gut zusammengehen kann, ist was, was ich irgendwie immer wieder so reinbringen und wachhalten möchte.
Was hat sich denn jetzt mit diesem neuen Amt für dich ganz praktisch geändert? Du musstest wahrscheinlich umziehen von Frankfurt nach Düsseldorf?
Nee, ich bin nicht umgezogen. Oh. Das heißt, ich fahre sehr viel ICE. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Also ich bin vorher auch schon gern Zug gefahren, aber ich fahre jetzt sehr viel mehr Zug. Also das sind so Dinge, haben sich natürlich ganz praktisch geändert. Also es hat sich, die Struktur in meinem Leben hat sich ganz viel dran verändert. Das wusste ich vorher und das wollte ich auch gerne. Also es ist halt was, worauf ich jetzt irgendwie in der Lebensphase, in der ich jetzt gerade bin, Lust habe. Und das ist genau, ich bin nicht umgezogen. Ich wohne weiterhin in Frankfurt und das passt eigentlich auch sehr gut, weil wir sind alle als Bundesvorstand und ich eben auch so viel unterwegs, dass da Frankfurt eigentlich der perfekte Ort für ist, um schnell unterwegs zu sein. Ich bin jetzt gerade ja hier in Köln bei euch im Studio und habe eine Stunde da gebraucht halt mit dem ICE, und das fühlt sich an wie... Es fühlt sich nicht an, als wäre das jetzt irgendwie ein großer Ausflug oder so, sondern ich kann sehr gut auch im ICE arbeiten zum Glück. Und deswegen, ich würde sagen, das, was sich am meisten verändert hat, ist die Häufigkeit, in der ich im ICE sitze.
Du hast ja gesagt, du verstehst dieses Amt und auch dieses Amt auszufüllen als einen Prozess. Ja. Wie bist du das denn jetzt angegangen, ganz am Anfang, dich einzuarbeiten, anzukommen in diesen anderen neuen Job, der ja mehr ist als ein Job?
Ja, genau. Also erstmal, und ich würde sagen, da bin ich auch immer noch dran, aber das habe ich schon ganz, ganz viel gemacht, ist einfach mit ganz vielen Menschen sprechen. Also mit anderen Personen sprechen, die geistliche Leitung sind, mit den ganzen vielen, also mit so vielen Menschen aus den, die engagiert sind, aus den unterschiedlichen Verbänden zu sprechen, um einfach immer mehr so ein Gefühl für den Verband zu bekommen und immer mehr ein Gefühl dafür zu bekommen, was wird eigentlich auch gebraucht, was wird gewünscht, was kann ich irgendwie da auch bieten, wie kann ich Menschen unterstützen, wie kann ich irgendwie auch Menschen miteinander nochmal vernetzen, um da immer mehr zu merken, wie ist das denn eigentlich auch, wie ich das jetzt hier ausüben möchte.
Du machst das jetzt ungefähr ein halbes Jahr. Ja. Kannst du sagen, wo du gerade heute stehst in diesem Prozess?
Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt gerade so an so einem Punkt, wo ich schon ganz, ganz viel kennengelernt habe. Ich habe jetzt meine erste Hauptversammlung erlebt. Wir hatten jetzt gerade KatholikInnen-Tag. Und da gab es für mich sehr viele Gelegenheiten, wo ich mit vielen Menschen aus den Verbänden sprechen konnte. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt gerade an so einem Punkt, wo ich viel gut verstanden habe, viel von den BDJ-Strukturen nicht nur theoretisch kenne, sondern auch so richtig einmal erlebt habe. Und jetzt gerade dabei bin, auch immer mehr anfangen zu können, zu überlegen, wo möchte ich vielleicht irgendwie auch nochmal Impulse setzen.
Verbände, Gewerkschaften, Vereine, die verlieren ja heute alle Mitglieder, und zwar ständig und permanent. Wie ist das bei euch? Interessieren sich überhaupt noch Kinder und Jugendliche für das, was ihr macht? Habt ihr noch genug Leute?
Ja, im Moment haben wir ja genug Leute. Also die Mitgliedschaftszahlen im BDKJ sind konstant. Es gibt manche Verbände, da nimmt die Mitgliedschaft ein bisschen ab. Bei anderen nimmt sie aber auch zu. Also so im Durchschnitt ist es konstant. Und wir haben auch, also bei den in den Ausschüssen, in den Ämtern, wie wir so haben, haben wir junge Menschen, die sich engagieren. Und das ist auch sowas, wo ich immer merke, ich bin immer wieder beeindruckt davon. Also irgendwie einfach auch zu merken, wie viele junge Menschen da auch mit ganz viel Zeit, mit ganz viel Expertise auch sitzen. Und das neben ihrem Studium oder neben ihrem Beruf oder auch teilweise neben der Schule so da sind und sagen, das ist uns wichtig, uns sind die Themen wichtig, wir möchten uns politisch engagieren, wir möchten uns für andere junge Menschen engagieren und hier sein und die Demokratie und auch die Kirche mitzugestalten. Und das ist sowas, was mich immer wieder beeindruckt und wo ich super dankbar bin, da auch ein Teil von sein zu dürfen.
Du hast das ja eben auch schon gesagt, du bist noch dabei, auch zu hören, was beschäftigt die Leute eigentlich, was wollen die, was brauchen die. Wir können jetzt keine lange Liste machen mit all den Themen, aber kannst du vielleicht so 2, 3 große Themen sagen, die jetzt wirklich so unter den Nägeln brennen?
Ja, also wir hatten jetzt ja gerade Hauptversammlung und wir haben da Beschlüsse gefasst und ein Beschluss, den wir jetzt gerade gefasst haben, ist das Social-Media-Verbot. Das ist ein ganz großes Thema, wo wir einen Beschluss gefasst haben, der betont, dass es eine Ausgewogenheit geben soll zwischen Teilhabe und Schutz in digitalen Kulturräumen. Das ist so ein Thema, wo ich gerade merke, dass das viele beschäftigt, dass das auch viele sehr interessiert, was wir eigentlich da auch als Jugendverband für einen Beschluss zu gefasst haben. Das ist ein Thema und dann merke ich das ganze Thema Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt. Das ist jetzt gerade die DPSG, also ja einer unserer Mitgliedsverbände, hat eine große Studie rausgebracht zum Thema.
Das ist die Deutsche Pfadfinderschaft,
genau. Die Deutsche Pfadfinderinnenschaft St. Georg. Man hat eine große Studie aus ihren eigenen Strukturen rausgebracht und wir als BDKJ, die Hauptversammlung hat vor ein paar Jahren schon beschlossen, dass es eine Aufarbeitungsstudie über den BDKJ geben soll. Und die startet jetzt bald und das ist sowas, was gerade viele bei uns beschäftigt und ich auch merke, dass das sowohl mir persönlich ist, aber auch, also ich glaube, ich habe noch niemanden so in den Strukturen getroffen, der oder dem das nicht so geht. Ein ganz, ganz wichtiges Anliegen ist, dass da jetzt eine ausführliche und eine gute Aufarbeitung passiert, damit wir auch einerseits die Betroffenen, die es bei uns in den Strukturen ganz sicher auch gibt, dass die nochmal gesehen werden, dass die eben auch nochmal so ihr Recht bekommen und gleichzeitig wir auch nochmal mehr auch daraus lernen können, wie wir ein möglichst sicherer Ort werden können.
Tatsächlich warst du in deinem Job vor der geistlichen Leitung beim BDKJ, haben wir ja gerade gehört, du warst Gemeindereferentin, Pastoralreferentin, ne? Mit ganz normaler Gemeindearbeit, aber eben auch einem digitalen Schwerpunkt. Ja. Da warst du natürlich viel digital unterwegs, klar. Da warst du nämlich ja, haben wir eben schon gesagt, unter anderem für digitale Glaubenskommunikation zuständig. Was kann ich mir da ganz genau darunter vorstellen?
Also der Begriff ist so gewählt, um auch nochmal zu zeigen, dass die Stelle, die ich da hatte oder das, was ich war Teil da eines Projektes, das ist dem Projekt Faith Power, einem ökumenischen Projekt, dass das, was wir da gemacht haben, erstmal keinen Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit hat. Weil oft werden so digitale Räume, wenn Kirche da irgendwas macht, damit verbunden, okay, wir machen da Marketing, wir machen Werbung für unsere Veranstaltungen, wir machen vielleicht irgendwie so ein paar Dinge, die darauf hinweisen sollen, was wir so machen, wie Menschen auch zu uns kommen können, also dass das eben eigentlich mehr so ein bisschen wie die Website, aber eben halt auf Instagram ist. Und das, was ich da gemacht habe, war das eben ganz bewusst nicht. Es war keine Werbung dafür, dass jetzt mehr Menschen ins Bistum Limburg kommen sollen oder mehr Menschen jetzt irgendwie in die Kirche gehen sollen, sondern es war ein eigener oder ist immer noch, es gibt das Projekt immer noch und ich mache ja auch immer noch Instagram, nur jetzt einfach auf meinem Account. Es ist ein eigenes Angebot der Pastoral. Eben ein Ort, an dem junge Menschen, also es ist ein Angebot auch mit dem Fokus junge Erwachsene, an dem junge Menschen einerseits erfahren können, wie glauben eigentlich andere, was heißt es eigentlich heute für andere Christin zu sein, so in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade sind und wie kann ich das vielleicht auch selbst tun, wie kann ich selbst auch meine eigene Geschichte erzählen. Ich habe da also auch auf der Arbeit, die ich im digitalen Kulturraum mache, ich würde aber sagen, es ist eigentlich auch das Wirkungsziel, was ich in all meiner Arbeit auch erreichen möchte, in all meiner seelsorgerischen Arbeit, hatten wir da als Ziel die spirituelle Selbstermächtigung, spirituelle Autonomie ist so ein Begriff, der oft benutzt wird. Es ist ein Begriff, den ich zum ersten Mal bei der Theologin Doris Reisinger gelesen hat, die ein sehr gutes Buch über den spirituellen Missbrauch in der katholischen Kirche geschrieben hat und da als Gegenmodell das Modell der spirituellen Autonomie entwickelt hat. Das heißt, dass ich in digitalen Räumen, in diesem Projekt, dessen Teil ich davon war, Menschen dabei unterstützen möchte, dass sie herausfinden können, wie wollen sie eigentlich glauben und wollen sie eigentlich glauben und wenn ja, wie kann das aussehen und um herauszufinden, wie man selbst eigentlich glauben möchte, wie man die eigene Spiritualität leben möchte, muss man ja auch Beispiele haben und sehen, wie machen das eigentlich andere und dann aber auch erfahren können, wie ist das eigentlich, wenn ich davon erzähle? Das haben wir da gemacht. Ich mache das auch immer noch gerne. Ich finde das total, also für mich auch immer wieder bereichernd zu sehen, dass es, wenn ich so anfange, von meinem Glauben zu erzählen, Menschen auch interessiert. Also so zu spüren, okay, es gibt da durchaus auch einen Bedarf für. Ich merke das zum Beispiel auch auf TikTok immer wieder, dass es da auch so ist, dass diese auf Christentum, auf Religiosität, vielleicht einem Allgemeinen, die ich da anbiete, eine ist, die für viele Menschen in Deutschland auch tatsächlich etwas Neues ist. Also so zu spüren, okay, es gibt eine Form von Religiosität, die nicht radikalisiert ist, weil es gibt in digitalen Räumen ganz viel radikalisierte Religiosität und da immer wieder zu sehen, es gibt so eine Alternative. Ich muss nicht entweder radikalisieren radikalisiert religiös oder atheistisch sein, sondern es gibt auch noch andere Zugänge dazu. Das ist so etwas, was ich immer wieder auch gerne zeigen möchte.
Bei dieser radikalisierten Religiosität möchte ich gerne mal einhaken. Ja. Du spielst jetzt, glaube ich, ganz bewusst auf die sogenannten Christfluencer und Christfluencerinnen an, von denen es ja ziemlich viele gibt und von denen sind nicht wenige rechts angehaucht, bis ganz klar rechtspopulistisch. Die vertreten auch erzkonservative Ansichten in Sachen Kirchenpolitik, was Frauen angeht, was queere Menschen angeht, was Beteiligung von Laien angeht. Wie nimmst du diesen Trend wahr?
Also es gibt so Personen, die es als Christfluencer irgendwie bewusst bezeichnen. Ich würde aber sagen, es gibt ja in der ganzen Vielfalt des Christentums ganz viele Menschen, die über ihren Glauben erzählen. Und ich finde, die dürfen auch den Begriff Christfluencer benutzen, ohne dass sie radikalisiert sind, weil die erzählen auch von ihrem Glauben. Aber es gibt Menschen in digitalen Kulturräumen, die eben diese radikalisierte Sicht auf Religiosität anbieten. Und das, was ich damit Radikalisierung meine, ist zu sehen, dass es da viele Menschen gibt, die alles, die ganze Welt in Gut und Böse einteilen. Das heißt, die so ein sehr dualistisches Weltbild haben. Es gibt da das absolut Gute und das ist dann in dieser Weltsicht alles, was biblisch basiert ist, alles, was eben auch einer ganz bestimmten Form der Bibelauslegung folgt und alles, was eben in dieser Weltsicht von Gott kommt. Und dann gibt es die Alternative, nämlich alles, was böse ist und was in dieser Weltsicht vom Teufel kommt. Und das hat zur Folge, dass Menschen, also die jetzt meinen Blick auf Religiosität haben oder eben auch Menschen, die irgendwie einfach eine Weltsicht haben, die gar nicht mit Religion zu tun haben, als absolut böse dargestellt werden. Also viele Nachrichten ich bekomme von Menschen, die mir schreiben, dass das, was ich mache, direkt vom Teufel kommt. Und das ist halt wirklich ernst gemeint. Also da haben Menschen tatsächlich Angst, dass also ein feministischen Blick auf Christentum, den ich anbiete, etwas ist, was ich tue, um Menschen in die Hölle zu ziehen. Und das ist sowas, glaube ich, was wir uns auch immer wieder, auch als katholische Kirche uns bewusst sein müssen, dass es das ganz vielen digitalen Räumen gibt, dass es da auch ganz viele Menschen gibt, die Dämonenaustreibungen machen, die alles, was also ganz viel von dem, was auch gerade in der Kirche in Deutschland passiert, die sich bemüht, eben zum Beispiel auch einfach ja nicht spirituell übergriffig zu sein und einfach auch einen sicheren Raum für Menschen zu gestalten, das als dämonisch anbewerten. Es war vor ein paar Wochen, wenn diese Podcast-Folge erscheint, ja auch Katholikentag. Und auch da gab es ganz viele Menschen, die Angebote auf dem Katholikentag gefilmt haben und sagen, das ist alles vom Teufel, was hier kommt. Und das ist sowas, was ich mit ganz großer Sorge beobachte, weil das Menschen eben in ein sehr enges Weltbild reintreibt und auch in eine Sorge reintreibt, dass alles, was sie in ihrem Leben wahrnehmen, was vielleicht sie auch belastet, nichts ist, wo sie vielleicht Unterstützung brauchen oder wo sie mal mit anderen Menschen drüber reden müssen, sondern was vom Teufel kommt. Und das ist wirklich gefährlich. So, es gibt Videos auf Social Media mit Hunderttausenden an Likes, wo Menschen sagen, ja, wenn du zum Beispiel eine Essstörung hast, dann kommt es vom Teufel und du brauchst eine Dämonenaustreibung. Und das ist wirklich einfach hochgefährlich und ich glaube, das dürfen wir nicht ignorieren und dürfen das auch nicht kleinreden, sondern müssen das sehr ernst nehmen.
Dazu passt ganz gut ein Kommentar des Theologen Oliver Winzek, den ich gerade gelesen habe. Da warnt er vor einer gefährlichen TikTokisierung, so nennt er das, des Glaubens, vor selbstberufenen Christfluencern, die immer stärker religiöse Inhalte im Netz dominieren und sowohl theologische Tiefe als auch Expertise vermissen lassen. Ist das das, was du meinst?
Weiß ich nicht genau, weil ich erst ja nicht grundsätzlich was gegen TikTok habe. Sondern ich glaube, dass TikTok, also und da generell digitale Kulturräume eine ganz große Chance haben, weil da Menschen eben auch dieses Weltbild, was eben nicht dualistisch ist, auch vermittelt bekommen können.
Aber da würde ich auch gerne mal einhaken, weil du hast es ja auch gerade beschrieben. Mhm. Schwarz oder weiß, ja oder nein, gut oder schlecht. Ja. Das ist ja natürlich was bei Social Media auch gut trendet, weil natürlich Social Media per se ganz kurz in der Form ist. Verknappt, vereinfacht, haben es da diese Leute, die solche Positionen vertreten, viel, viel einfacher als Leute, die einen differenzierten Blick vermitteln wollen?
Ich glaube, ja, einfacher wahrscheinlich schon, weil einfach der Algorithmus auf Social Media so funktioniert, dass das Ziel des Algorithmus ist, es Menschen möglichst lange auf der Plattform zu halten, auf der wir gerade drauf sind. Und es funktioniert sehr gut durch Überraschungen, dadurch, wenn einfache Lösungen angeboten werden für Probleme. So, das sind Dinge, die, glaube ich, ein dualistisches Weltbild, das spielt dem so ein bisschen in die Karten herein. Gleichzeitig ist es aber nicht unmöglich, etwas auch dagegen zu setzen. Und ich glaube auch gar nicht, dass man stark verkürzen muss. Das, was man machen muss, ist elementar. instrumentarisieren. Das, was wir jetzt im Theologiestudium auch, also ja ganz viel lernen, weil man an allen möglichen Orten, egal wo wir über unseren Glauben sprechen, muss man zielgruppengerecht handeln und den Glauben elementarisieren. Und das ist eben auch das, was wir auf TikTok machen oder auf Instagram machen. Und das funktioniert gut, ohne zu verkürzen. Man kann Dinge auch in 3 Minuten theologisch basiert sagen. Das ist möglich, das ist nicht leicht, aber das ist möglich. So ein bisschen muss man natürlich das Game mitspielen, aber man kann das machen, ohne was an wissenschaftlicher Redlichkeit zu verlieren. Und das ist, glaube ich, steckt eine ganz große Chance in digitalen Kulturräumen, weil da Wissen an Menschen weitergegeben werden kann, die sonst an dieses Wissen nicht rankommen würden, weil es einfach in ihrem Umfeld keine Quellen dafür gibt. Und das ist sowas, wo ich immer gerne auch dafür ermutigen möchte, da digitale Kulturräume nicht so abzuschreiben, weil sie sind jetzt nun mal einfach auch da und ein Großteil der jungen Menschen bekommt einen ganz großen Teil ihrer religiösen Bildung über TikTok, über Instagram. Das wissen alle, die in Gemeinden unterwegs sind oder generell mit jungen Menschen arbeiten. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir da sind und dass wir auch da nicht so drauf herabschauen auf diese Räume, weil es sind relevante Lebensräume für junge Menschen. Und ich glaube, es ist ein Fehler, die mit so ein bisschen Herablassung anzuschauen.
Ist denn dann das, was ihr macht, auch der Versuch, das Netz eben nicht diesen radikalisierten Religiösen zu überlassen, sondern zu sagen, hey, da hast
ja,
du ja schon
absolut,
gesagt,
ne? Genau. Mhm. Ja, einfach zu sagen, so, es gibt einfach auch eine Alternative und da zu sein und damit auch einen Beitrag für einen demokratischen Diskurs in digitalen Räumen zu leisten. Ich glaube, wir dürfen die digitalen Räume nicht PopulistInnen überlassen, sei das religiöse PopulistInnen oder politische PopulistInnen, sondern ich glaube, es ist wichtig, diesen Ort auch als demokratischen Diskursort zurückzuerobern und das ist möglich, aber ich glaube, dafür müssen wir uns manchmal auch nochmal alle ein bisschen mehr motivieren und sagen, es ist ein Raum, der relevant ist und an dem wir da sein müssen und den wir deswegen auch irgendwie auch anfangen müssen, den zu verstehen.
Du hast ja gerade schon gesagt, also es ist möglich, in ganz kurzer Zeit viel zu vermitteln. Trotzdem komme ich nochmal drauf zurück, weil ich finde, es gibt einfach Themen, die sind so schwer und komplex. Und wenn dann noch der Kontext wegfallen muss, einfach weil das Format das fordert, dann fällt da doch ganz viel unter den Tisch.
Ja.
Findest du das denn gar nicht problematisch?
Naja, also in jeder Form der Verkündigung so, ne? Wenn man 10 Minuten predigt, fällt auch was unter den Tisch. Wenn ich im Rallye-Unterricht in der Grundschule sitze, fällt auch was unter den Tisch. Also es gibt, ich bin katholische Theologin so, ne? Also ich sitze natürlich immer da und denke, ja, das muss man jetzt auch nochmal von der anderen Seite betrachten und ganz so einfach kann man das jetzt auch alles nicht sagen. Erstmal kann man dafür ja auch mehrere Videos machen, das ist ja auch möglich und man kann auch das ja ins Wort bringen und sagen, ich stelle euch jetzt hier eine Möglichkeit vor, das zu verstehen. Es gibt aber auch noch andere. Das ist ja alles möglich und die Leute auf Social Media, die sind auch nicht dumm. Also es ist schon ja auch möglich, mit denen zu sprechen so und Dinge irgendwie auch da klar zu machen. Also ich will überhaupt nicht kleinreden, dass es natürlich auch Risiken von digitalen Kulturräumen gibt. So, ne? Also ich glaube auch, dass wir digitale Kulturräume, wir müssen da Menschen, die unterwegs sind und gerade natürlich Kinder und junge Menschen, die unterwegs sind, aber Erwachsene auch, seien wir ehrlich, die sind auch anfällig für Fake News. Natürlich müssen wir die auch schützen, so gar keine Frage. Es muss eine gute Ausgewogenheit zwischen Schutz und Teilhabe geben. Aber ich würde wirklich an uns alle appellieren wollen und ich nehme mich da auch selbst nicht raus, weil natürlich kann mir das auch mal passieren, an uns alle appellieren wollen, zu sagen, die digitale Kulturräume sind echte Kulturräume, es sind Lebensrealitäten, in denen wir die stattfinden, die ganz viele Vorteile haben, die aber halt auch Nachteile haben. Und ich glaube, ich sehe unsere Verantwortung als Menschen, die eine demokratische Gesellschaft mitgestalten wollen, auch da zu sein.
Du hast es ja eben schon gesagt, der BDKJ tritt gegen ein pauschales Social-Media-Verbot ein, wie es zum Beispiel ja Australien für unter 16-Jährige verhängt hat, wie das hier auch diskutiert wird. Kannst du nochmal in 2, 3 Sätzen sagen, warum?
Weil wir glauben, das ist nicht das Richtige ist, junge Menschen durch ein Verbot aus ihrer Lebensrealität zu exkludieren, sondern dass eben junge Menschen, ist ja immer die Frage, so, wo man das Alter ansetzt, Kinder oder eben Jugendliche, auch ein Recht daran haben, an diesen Diskursen, die in digitalen Kulturräumen stattfinden, auch teilzuhaben. Gleichzeitig haben sie aber auch ein Recht darauf, dass sie geschützt werden. Und deswegen braucht es natürlich auch eine Form von Regulation. Es braucht Druck auf die Plattformen, zum Beispiel auch die suchtmachenden Mechanismen einzugrenzen. Es braucht eine Umsetzung des aktuellen Rechts, was wir auch in Deutschland haben. So, ne? Es braucht Regulierung von Hate Speech, es braucht Regulierung von allem, was da irgendwie auch passiert, an Drohungen und auch an Fake News. Aber das ist eine Aufgabe, die wir auch gesamtgesellschaftlich leisten müssen und wo es einfach nicht das Richtige sein kann, zu sagen, junge Menschen werden davon einfach ausgeschlossen. Weil was passiert dann auch, wenn jetzt junge Menschen ausgeschlossen werden, zum Beispiel von digitalen Kulturräumen und dann mit 14 oder 15 oder 16 da auf einmal sind, dann ist ja all die Gefahren, die da stattfinden, immer noch da. Die sind dann ja nicht auf einmal weg. Und deswegen braucht es, glaube ich, es braucht auch eine gute Medienpädagogik. Es braucht, dass wir als ganze Gesellschaft uns damit auseinandersetzen, was macht eigentlich digitale Kulturräume mit uns? Wie verändert das die Art und Weise, wie wir leben und kommunizieren? Und wie können wir das positiv und demokratisch gestalten?
Du sagst es ja, wir müssen einerseits schützen, andererseits dürfen wir, müssen wir auch ermöglichen. Ja. Medienkompetenz, wichtiges Stichwort, aber wie macht man das? Wie kriegt man das wirklich hin, dass Kinder das lernen von Anfang an?
Ja, also ich bin jetzt keine Medienpädagogin, so, ne? Ich kann da den Beschluss, den wir ja als Jugendverband, also den ja junge Menschen für sich beschlossen haben, den wir da jetzt vertreten, den vertrete ich. Und ich glaube, es braucht da tatsächlich als ganze Gesellschaft eine Auseinandersetzung mit. Wir brauchen gutes Material dafür, wie auch Eltern begleitet werden können, dass sie eben auch ihre Kinder, die Menschen, mit denen sie da unterwegs sind, auch so als ganze Familie, wie sie da einfach eine gute Ausgewogenheit zu finden. Wie man vielleicht auch trainiert, auch das Handy immer mal wegzulegen. Es ist gut, auch immer wieder Zeiten zu haben, wo wir das Handy weglegen. Wie man trainiert, dann auf Social Media zu sein und vielleicht ein Gefühl dazu zu bekommen, ist die Geschichte, die mir da gerade erzählt wird, eigentlich echt oder ist sie nicht? Es stimmt das nicht? Und das Gleiche braucht es dann aber auch im Kindergarten am besten schon so, ne? Dass Menschen darüber sprechen, nicht, dass da dann man mit auf TikTok die ganze Zeit mit den Kindern hängt, sondern dass es einfach auch darüber gesprochen wird. Was ist das eigentlich? Was schauen sich eure Eltern da an? Weil die Kinder merken ja, dass auch die Eltern irgendwie am Handy sind, dass man da drüber spricht und dann eben auch in der Schule beständig immer kindgerecht, altersgerecht über das nicht so tut, als wäre das kein Teil unseres Lebens, weil es ist Teil unseres Lebens und wir müssen lernen, damit gut umzugehen.
Du hast ja jetzt gerade gesagt, es tut ja immer ganz gut, das Smartphone auch komplett wegzulegen. Klar. Du hast von deinen Exerzitien gesprochen, da bist du ja dann digital komplett raus. Genau. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie schnell wirst du nervös, wenn dein Smartphone nicht in der Nähe ist?
Ja, ganz schnell. Also ist ja klar. Es ist, glaube ich, deswegen sage ich das jetzt, habe ich das jetzt hier schon so oft gesagt, ich glaube, das ist wirklich eine Herausforderung, die wir als ganze Gesellschaft haben. Und natürlich merke ich das auch bei mir. Ich muss das auch trainieren, das Handy immer wegzutun. Ich habe eine App, die Instagram und TikTok sperrt auf meinem Handy. Und wenn ich das öffnen möchte, dann muss ich Matheaufgaben lösen. Funktioniert gut, wirklich. Und natürlich ist es sowas, was bei mir jetzt nicht, also was auch bei mir anfängt. Und ich merke, dass das auch bei jungen Menschen natürlich anfängt, die das aber auch gerne wollen. So, es gibt ja einen Bedarf dafür, auch immer wieder Zeiten zu haben, wo wir einfach auch nicht mal nicht erreichbar sind, sondern einfach nur den Moment, wie jetzt wir beide hier, jetzt ist es ein Podcast, mein Handy liegt da drüben, jetzt bin ich ganz entspannt und wo wir einfach irgendwie auch Gespräche führen, ohne dass wir auf Social Media sind. Aber dann gibt es halt auch immer wieder Zeiten, wo wir auf Social Media sind und das ist dann auch gut. Und ich glaube, wir müssen da wirklich einfach eine Ausgewogenheit finden.
Du sagst ja auch, wir sollten bitteschön das Analoge und das Digitale nicht so gegeneinander ausspielen. Ne? In welchem Verhältnis sollten die denn deiner Meinung nach zueinander stehen, wenn wir jetzt nochmal auf den Glauben zurückkommen?
Ja. Ich glaube, da gilt auch das Gleiche. Also das eine tun, das andere nicht lassen. Digitale Kulturräume sind einfach Orte, an denen alles passiert, was auch im Analogen passiert, aber natürlich in anderen Formen. Und deswegen glaube ich, dass Religiosität auch stattfinden sollte, weil warum nicht? Ich glaube, es ist ein Ort, an dem ganz viele Menschen ganz viel Zeit verbringen. Und ich als Person, die davon überzeugt bin, dass das Glaube Religiosität eine ganz große Bereicherung für das Leben von Menschen sein kann, glaube, dass wir da eben auch deswegen auch auf Social Media auch von unserem Glauben erzählen sollten. Einerseits, um diesen großen Reichtum, der das für ein Leben bieten kann, auch darzustellen. Andererseits, um eben auch Menschen dafür zu schützen, in spirituell missbräuchlicher auch Gemeinschaften zu sein und zu bleiben. Und ich glaube, es ist ja so, also wenn ich jetzt so sagen müsste, was ich glaube, was unsere Aufgabe als Kirche ist, dann würde ich sagen, ich glaube, unsere Aufgabe ist es, Kirche am Reich Gottes mitzugestalten. Das heißt, an einer Welt mitzugestalten, in der alle Menschen frei leben können und an der Menschen ihr volles Potenzial entfalten können. Und ich glaube, das sollten wir an jedem Ort tun, an dem wir sind. Und wenn wir auf Social Media sind, dann sollten wir das auch da tun, in all den unterschiedlichen Formen, die es da gibt.
Es tut mir leid, dass ich da jetzt schon wieder drauf rumhacke,
bitte.
Aber
gar kein Problem, dafür bin ich hier.
Es gibt ja viele Leute, die sagen, Social Media macht uns gerade nicht frei und indem es uns süchtig macht, das haben wir ja auch schon, du hast es auch schon gesagt, wir müssen da gucken.
Nee, wir können gerne nochmal drüber reden, ja.
Aber es ist ja, die Gefahr ist ja wirklich, dass Kinder und Jugendliche dann in so virtuelle Welten abdriften und gar kein reales Leben mehr haben. Ne? Wie siehst du das? Und gerade jetzt auch wieder mit Blick auf Religiosität und Glauben.
Also ich glaube, wir müssen eben da gut drauf schauen, über was sprechen wir da jetzt eigentlich. Natürlich kann es in Formen wie, ich weiß auch gerade nicht ganz genau, auf was du anspielst. Also natürlich kann es eine Abhängigkeit von Gaming geben oder sowas. Aber gleichzeitig ist Gaming etwas, wo ganz viel Potenzial drin steckt. Es gibt ja auch Jugendarbeit, die im Gaming-Bereich stattfindet, so, ne? Also es gibt da natürlich können digitale Kulturräume, wie sehr viel von den Dingen, von denen wir machen, können die problematisch werden. Also es ist in Religiosität ja auch so. Also es ist in fast allem, was wir tun, so, dass es auch gefährlich werden kann. Sport, so, ne? Ich kann eine Sportabhängigkeit bekommen und dann ist das super gefährlich für mich. Aber kein Sport zu machen, wäre auch nicht gut. Also ich glaube, wir müssen das akzeptieren als Teil unserer Realität und dann schauen, wie können wir das gesund gestalten.
Eine Balance finden.
Genau.
Also mein großer Punkt war tatsächlich, dies verdrängt dann am Ende das Digitale, das echte Leben. Und ist das nicht gerade für junge Leute, die dann vielleicht die ganze Welt kennen, aber nur virtuell,
ist das, also das ist jetzt, also das ist jetzt eine dystopische Idee, über die wir sprechen. Und die dystopische Idee, dass wir nur noch allein in einem Raum drin sitzen und digital miteinander reden, ist, glaube ich, keine erstrebenswerte. Dem würde ich zustimmen. Aber es ist eine dystopische Idee, die gerade nicht stattfindet. Und das ist deswegen, finde ich, das so als Argument anzubringen, immer so ein bisschen schwierig, weil es eben, also das ist ja gerade nicht der Fall, sondern der Fall ist, wir haben ein analoges Leben, junge Menschen gehen zur Schule, gehen in Sportvereine, wir haben viele Menschen in Sportvereine, engagieren sich in Parteien, engagieren sich in Jugendverbänden, engagieren sich in der Klimapolitik an so vielen Orten und sind in digitalen Räumen. Und ich glaube, wir können jungen Menschen auch zutrauen, dass sie das auch schaffen und dass wir sie zwar natürlich sie Schutz und Begleitung brauchen, aber dass sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen können und wir können sie dabei unterstützen. Aber ich glaube, wir dürfen auch darauf vertrauen, dass sie da eine gute Ausgewogenheit finden und möchte da eben auch nochmal betonen, dass es wirklich viele Menschen gibt, die weit über 20 sind, die da sehr anfällig für sind, dass sie in diese Sucht und abhängig machenden Mechanismen in digitalen Kulturräumen reinfallen. Und über die sprechen wir nie. Und ich würde da gerne ermutigen wollen, dass wir jungen Menschen auch vertrauen können, dass sie ihr Leben gestalten können.
Diese Fragen nach Digitalisierung, digitaler Teilhabe, die sind ja immer eng verknüpft auch mit ganz wichtigen politischen Fragen.
Ja.
Und gerade im Moment, das erleben wir jeden Tag in Europa, in Amerika, wo Populisten unsere Demokratie wirklich in Bedrängnis bringen. Populisten auf dem Vormarsch sind und die bedienen sich natürlich dieser Mechanismen. Und die weltweite digitale Struktur, die liegt immer noch in den Händen einiger weniger Tech-Milliardäre.
Ja.
Sind das jetzt auch Fragen, die ihr mit den jungen Leuten besprecht?
Ja. Absolut. Also in dem Beschluss, den wir gefasst haben, gibt es auch einen Absatz, der betont, dass es freie soziale Medien braucht. So, also dass wir soziale Medien brauchen, die auch unabhängig sind von den Tech-Milliardären, die du gerade genannt hast. Das ist eine Forderung, wo ich auch mir erhoffe und auch erwarten würde, dass auch unsere Politik da mit reingeht und zu sagen, es gibt einen großen Bedarf an digitalen Kulturräumen, an digitalen Austauschplattformen und es gibt ja auch freie Medien. So, die sind im Moment noch nicht so populär und ich glaube, das ist etwas, wo also jede einzelne Person sich auch immer wieder selbst hinterfragen kann, welche digitalen Kulturräume fördere ich eigentlich durch meinen Aufenthalt? Da kann ich mich nicht rausnehmen. Und gleichzeitig ist es aber, glaube ich, super wichtig, das auch immer wieder in die Politik einzubringen und zu sagen, wir brauchen da tatsächlich einfach auch eine Investition und eine Unterstützung von freien digitalen Medien.
Ich wollte eigentlich mit dir auch noch groß über KI sprechen. Ich glaube, das können wir jetzt noch ganz kurz anschneiden. Das ist ja wirklich eins der heißen Themen im Moment. Künstliche Intelligenz wird unsere Leben revolutionieren, sagen viele. Es ist ein Einschnitt wie die Erfindung des Buchdrucks, des Films. Teilst du diese Einschätzung, dass uns da wirklich so eine zivilisatorische Wende bevorsteht?
Also, dass sich unsere Gesellschaft durch KI verändert, ist, glaube ich, gar keine Frage. Das ist ja auch jetzt schon so. KI ist auch also nicht mehr aufhaltbar, die ist jetzt einfach auch da. Und ich glaube, wir müssen damit arbeiten. Und das ist auch etwas, also wo ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft ganz aktiv damit auseinandersetzen, was wollen wir und was wollen wir nicht. Ich persönlich möchte keine Bücher von KI lesen. Ich persönlich möchte gerne Bücher von Menschen lesen, sondern ich möchte gerne, dass KI dazu beiträgt, dass Dinge barrierearmer werden, dass Menschen, die in allen möglichen Dingen Barrieren haben, von KI unterstützt werden, dass sie schneller Dinge lernen können, dass sie ihnen Dinge vorliest, dass sie Rechtschreibung korrigiert, dass sie in der Medizin angewandt wird. Also ich möchte gerne, dass KI tatsächlich dazu beiträgt, dass wir eine bessere Gesellschaft gestalten, eine barriereärmere Gesellschaft gestalten, aber möchte eigentlich gerne Kunst von Menschen konsumieren.
Ich glaube, da würden dir jetzt ganz, ganz viele zustimmen. Es gibt ja noch einen Punkt, nämlich was das wieder, und da seid ihr als BDKJ auch wieder im Spiel. Was heißt das jetzt für ganz junge Leute? Zum Beispiel, wenn die vieles gar nicht mehr richtig lernen. Selbst Texte schreiben zum Beispiel, weil es so viel schneller geht, wenn die KI das macht.
Ja.
Wie positioniert ihr euch da? Seid ihr dabei?
Also wir haben aktuell vom BDKJ keinen Beschluss dazu. Das heißt, es ist einfach nur meine persönliche Meinung, die ich hier so auch von mir gebe. Wir haben das auf dem Schirm. Wir haben ja einen digitalpolitischen Ausschuss von jungen Menschen. Und der also befasst sich natürlich auch damit. Und wir haben das da eben auch auf dem Schirm, dass wir natürlich auch dazu einen Beschluss fassen sollten. Den haben wir jetzt gerade noch nicht. Ich ganz persönlich glaube, dass das eigentlich ähnlich ist wie die Antwort, die ich eben schon gegeben habe. Dass ich glaube, auch da kann KI unterstützen. Ich glaube, es kann auch Texte geben, da muss ich jetzt keine 30 Minuten rein investieren, um irgendwie die perfekt gefeilte E-Mail zu schreiben. Da kann mir KI helfen. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, ein essentielles Werkzeug, was wir alle lernen sollten, auch in der Schule, eigene Texte und eigene Gedanken zu formulieren.
Der BDKJ galt immer und tut das immer noch als sehr politisch, auch als sehr kirchenpolitisch. Ja. Was steht da gerade ganz oben auf eurer Agenda?
Jetzt im kirchenpolitischen Rahmen.
Ja.
Also wir sind natürlich damit befasst, auch zu schauen, okay, wie kann auch der synodale Weg weitergehen? Von uns aus dem Bundesvorstand, mein Kollege Volker, möchte auch gerne da in die Synodalkonferenz, die es ja weit gibt, auch gerne reingewählt werden. Und dass wir uns da natürlich weiter damit auseinandersetzen, wie kann Kirche immer synodaler werden? Wie kann Kirche auch diese Synodalität, die sie da in Deutschland gerade trainiert, auch auf weltkirchlicher Ebene auch mit einbringen? Und wir haben natürlich also die Forderung von einer Ehe, auch für Menschen gleichen Geschlechtes, von dass Frauen und auch nicht-binäre Personen auch eine Weihe halten können. So, also das sind natürlich Forderungen, die wir dauerhaft haben, die jetzt aber gerade jetzt ja auch leider nicht direkt anstehen. Deswegen sind es aber eben, beschäftigen uns auch kirchenpolitisch da so Themen, wie können wir auch der Vereinnahmung von Rechtspopulisten, von Religiosität etwas entgegensetzen.
Du bist die geistliche Leiterin.
Yes.
Und damit auch zuständig für die Spiritualität.
Ja.
Klar.
Ja.
Du hast es schon mal gesagt, aber vielleicht nochmal auf den Punkt. In welchem Verhältnis siehst du jetzt politisches Engagement, politisch im weitesten Sinne?
Ja.
Und das Spirituelle, das Gottsuchen, das bei Gott sein?
Ist für mich etwas, was es nicht möglich ist, gegeneinander auszuspielen, sondern es kommt beides aus der gleichen Überzeugung heraus. Und ich glaube, es fließt beides ineinander über, weil die politischen Überzeugungen, die wir haben, kommen aus unseren spirituellen Überzeugungen, aus dem Christentum heraus. Und die politische Arbeit, die wir machen, ist auch etwas Spirituelles. Also wir sind ja in der katholischen Kirche, wir haben ja die Grundvollzüge der Kirche und das Einbringen für andere, also die diakonische Arbeit, dass der Einsatz für eine bessere Gesellschaft ist ja Teil unserer Spiritualität. Also es ist ja nicht so, als gäbe es politische Arbeit und spirituelle Arbeit in der katholischen Kirche, sondern es kommt beides aus der Überzeugung heraus, dass wir uns als Christinnen einerseits mit unserem Glauben und unserer Spiritualität auseinandersetzen und diese dann aber übergeht in einen Einsatz für andere.
Lisa, wir könnten stundenlang weiterreden. Können wir leider nicht, weil unsere Zeit beschränkt ist. Aber bevor diese Zeit jetzt hier bei Himmelklar zu Ende geht, auch an dich die Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Was gibt dir ganz persönlich Hoffnung?
Mir gibt Hoffnung, ich würde das gerne beantworten mit einer Person aus der Bibel, die meine Lieblingsperson ist. Das ist die Königin Esther. Vielleicht kennt ihr die. Das ist eine etwas unbekannte Person. Die befindet sich in, es ist eine ganz lange Geschichte, es lohnt sich, die zu lesen, aber es gibt da eine Situation, in der Esther vor der Frage steht, schützt sie sich selbst und bleibt in Sicherheit, aber riskiert damit, dass ganz viele andere Menschen verletzt werden, oder riskiert sie ihre eigene Sicherheit, setzt ihre Privilegien ein und hat aber damit die Chance, dass sie ihr Volk retten kann. Und da sagt jemand zu ihr, Esther, vielleicht wurdest du genau für diesen Moment gerade geschaffen, vielleicht bist du genau für diesen Moment hier. Und dieser Satz gibt mir Hoffnung, weil ich glaube, dass wir alle genau das haben, was wir brauchen, um uns für eine gerechte Gesellschaft einzusetzen, dass wir den Geist Gottes in uns haben und gemeinsam uns engagieren können für eine Welt, in der alle Menschen frei leben können.
Lisa Quarch war das. Die Theologin ist seit Anfang des Jahres geistliche Leiterin beim BDKJ. Was das heißt, was sie da macht und noch so alles vorhat, auch darüber haben wir hier gesprochen. Ganz vielen Dank dafür, liebe Lisa, für deine Zeit, für deine Gedanken und alles Gute dir.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und an alle, die zugehört haben, wenn euch diese Folge von Himmelklar gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter, abonniert uns gern. Wenn ihr Kritik habt, lasst sie uns auch gern wissen. Ich bin Hilde Regeniter und ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Was Was hat die Kirche uns heute noch zu sagen? Viel Wichtiges und Banales, Trauriges und Lustiges. Wir reden mit den Menschen, die im Mittelpunkt kirchlichen Geschehens stehen, im Podcast Himmelklar. Himmelklar, der katholische Podcast, gibt's überall, wo es Podcasts gibt, auf domradio.de und jetzt im Domradio Hörfunkprogramm.